Deutschlandfunk zur Diskussion.
Was haben wir geschafft? Flüchtlingspolitik in Deutschland. Die Diskussionsleitung hat Stefan Detjen.
Vor fast auf den Tag genau 5 Jahren, am 31. August 2015, kam Angela Merkel zu ihrer jährlichen Sommerpressekonferenz hier ins Haus der Bundespressekonferenz, wo ich auch jetzt in unserem Hauptstadtstudio sitze. Und Angela Merkel sagte jenen Satz, der in die Geschichte eingehen sollte: Wir schaffen das. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte die Schätzung der Zahl der in Deutschland für das laufende Jahr 2015 erwarteten Flüchtlinge wenige Tage vorher auf 800.000 hochgesetzt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, hatte die Zuständigkeitsprüfung in Asylverfahren für Syrer generell ausgesetzt. In Budapest begannen sich die Menschen zu sammeln, die sich wenige Tage später, Anfang September, auf den Fußmarsch Richtung Westen machen würden. Es waren entscheidende Tage der Kanzlerschaft, die in einem Jahr von heute aus gesehen zu Ende gehen wird. Und es waren Tage, die das Land prägten, später auch spalteten.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden, und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Das war der Satz in einem Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz Ende August 2015. Haben wir das geschafft? Und was haben wir geschafft in diesen vergangenen 5 Jahren? Die Frage geht heute am Nachmittag, wo wir diese Diskussion aufzeichnen, über Leitungen zugeschaltet an 4 Gäste. Zunächst an Professor Cornelia Christen. Sie ist Soziologin an der Universität Bamberg, Mitautorin einer vor wenigen Tagen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, veröffentlichten Studie zur Integration von Geflüchteten. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zugeschaltet sind, Frau Professor Christen.
Ja, guten Tag.
Dann ist Tarik Saad bei uns. Er studiert Politikwissenschaft in Kiel, engagiert sich dort in der SPD und ist einer von denen, die in seinem Fall 2014 aus dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet sind. Willkommen im Deutschlandfunk, Herr Saad.
Ja, vielen Dank. Moin.
Dann ist uns zugeschaltet aus Thüringen Michael Brizzi. Er ist seit 1989 Bürgermeister der Stadt Waltershausen im Landkreis Gotha, Politiker der CDU, und er ist auch Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen. Guten Tag, Herr Brizzi.
Ja, schönen guten Tag.
Und schließlich guten Tag, grüß Gott nach Bayern. Michael Watzke ist bei uns, unser Landeskorrespondent in Bayern. Und wir haben zusammen, Michael, in den vergangenen Jahren die politischen Diskussionen, besonders in den Unionsparteien, über die Flüchtlingspolitik verfolgt, gemeinsam aus unterschiedlichen Perspektiven kommentiert. Herzlich willkommen, Michael.
Servus aus München.
An jeden in der Runde zunächst mal von mir aus die Frage: Was geht Ihnen eigentlich jetzt durch den Kopf, wenn Sie diesen legendären Satz nochmal hören? Wir schaffen das. Was sagt er Ihnen heute, Frau Christen?
Ja, also aus der individuellen Perspektive hat er natürlich eine stark emotionale Komponente, aber für die individuelle Perspektive bin ich heute ja nicht da, sondern aus der wissenschaftlichen Perspektive würde man natürlich fragen, unter welchen Bedingungen schaffen wir das und welche Bedingungen begünstigen eigentlich, dass es funktionieren kann, oder welche Bedingungen stehen dem entgegen.
Das können wir noch vertiefen, aber vielleicht erzählen Sie uns auch nochmal, wie da die individuelle persönliche Perspektive und die der Wissenschaftlerin auseinandergehen. Was empfinden Sie denn da ganz persönlich dabei?
Naja, aus der individuellen Perspektive, denke ich, hat man einfach die Bilder aus der Zeit im Kopf und was man da beobachtet hat und was das auch einfach, dass das ein ungewöhnlicher Vorgang war. Und auch wenn man lang die Migrationsströme über die letzten Jahre beobachtet hat, war das natürlich schon was extrem Ungewöhnliches.
Vielleicht gelingt uns das in dieser Diskussion im Deutschlandfunk auch immer wieder mal diese sehr persönlichen Erfahrungen und verschiedene Abstraktionshöhen miteinander zu vermischen. Wenn man nochmal zurückschaut, dann muss man ja sehen, Angela Merkel hat diesen Satz selbst ein Jahr später, im Herbst 2016, im September war das, aus ihrem politischen Vokabular, wenn man so will, gestrichen. Sie sagte damals in einem Interview, der Satz sei zu einer Lehrformel geworden, und sie hat ihn seitdem eigentlich nicht mehr verwendet, und doch ist der Satz geblieben in unserer Erinnerung. Wie hören Sie den Satz heute, Herr Brizzi?
Also ich denke, man muss erst einmal dazu sagen, dass Frau Merkel in dem Moment sehr optimistisch geblickt hat und zuversichtlich war, dass wir das wirklich schaffen, weil wir in unserem Land schon so viel geschafft haben. Und ich denke, es war eine Momentaufnahme und sie würde den Satz heute, 5 Jahre später, mit Sicherheit so nicht noch einmal sagen. Aber zum damaligen Zeitpunkt kann ich, Frau Merkel, sehr gut verstehen, dass sie auch aus der Situation heraus einfach gesagt hat, wir machen uns Mut, wir schaffen das gemeinsam, ohne darüber nachzudenken, wie das zu schaffen ist. Also ich denke, der Satz hat uns geprägt und ich finde den gar nicht so schlimm.
Wir können ja gleich auch nochmal drüber sprechen, was Sie damals erlebt haben, ja, vor welchen Aufgaben Sie ganz konkret standen. Aber zunächst auch mal die Frage an Michael Watzke in Bayern. Michael, Sie haben, ich habe das eben ja schon angedeutet, die ganze Polarisierung erlebt, die dann in der Dynamik, die damals ihren Anfang nahm, politisch folgte, die in der CSU, die besonders die CSU bewegt hat, fast zu einem Bruch der Großen Koalition, der Unionsparteien geführt hat. Wie geht es Ihnen heute mit dem Satz?
Ich war damals eher skeptisch, muss ich sagen. Ich kann mich erinnern, dass ich einen Kommentar in den Wochen nach den Tagen, in denen so viele Flüchtlinge auf einmal teilweise am Tag 1.000 oder ganz in der Anfangszeit sogar 10.000 kamen, ich war skeptisch und ich fand diesen Satz schwierig, auch deshalb, weil er so indifferent war, weil man nicht wusste, wann man was wie geschafft haben könnte. Aber wenn ich jetzt mal anschaue, welche Zahlen vorgelegt werden, sowohl von beispielsweise der VBW, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, in München oder auch aus dem Innen- und aus dem Arbeitsministerium in Bayern, dann muss man sagen, 283.413 Geflüchtete sind zwischen Oktober 2015 und Dezember 2019 durch die Initiative Integration durch Arbeit und Ausbildung in Ausbildungs- oder Arbeits- oder Praktikumsverhältnisse integriert worden. Das ist eine Menge. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das Ziel damals waren 60.000. Das ist weit übertroffen worden. Natürlich sind diese Zahlen das eine und was das für Arbeits- oder Ausbildungs- oder auch Praktikumsverhältnisse sind, ist das andere. Corona hat das Ganze nochmal sehr viel schwieriger gemacht. Da können wir sicherlich in den nächsten Minuten auch noch näher drüber reden. Aber diese Zahl finde ich beeindruckend. Das ist in Bayern auch deshalb gelungen, weil die wirtschaftliche Lage so gut war. Das hat sehr geholfen. Und insofern, finde ich, ist tatsächlich einiges geschafft worden, das ich vor 5 Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
Solche Zahlen werden wir auch gleich von Frau Professor Christen nochmal hören, die sich damit aus soziologischer Perspektive und dann auch mit dem bundesweiten Blick befasst hat. Aber zunächst nochmal nach Kiel gefragt, wo Tarek Saad sitzt. Wenn man Ihre Vita, Herr Saad, ansieht, ist das eindrucksvoll und man muss sagen, das ist musterhaft. Sie sind körperlich verwundet, dem Krieg in Syrien entronnen. Nach allen gängigen Maßstäben, die man in Deutschland so anlegt, sind Sie hier angekommen. Sie studieren, engagieren sich in der SPD, ich habe es erwähnt, für die Demokratie, waren Delegierte auf Parteitagen. Da sind wir uns auch begegnet auf dem Bundesparteitag der SPD im Dezember hier in Berlin. Würden Sie eigentlich heute sagen, ich habe es geschafft?
Ich würde eigentlich auch sagen, wir haben es geschafft. Also das ist schon mal nicht meine einzige Leistung, lass mal sagen. Es ist halt gesellschaftliche Leistung. Und das sollte eigentlich nicht gemacht worden, weil ich ja vielleicht schlau bin oder ich hatte einfach Glück. Es ist schon mal gemeinsame Arbeit mit vielen ehrenamtlichen Helfern, die irgendwie da waren, als ich angekommen bin. Und das, was hat eigentlich dieses 2014, 2015 schon mal eine besondere Situation also gegeben hat. Ich würde einfach sagen, wir haben es einfach geschafft.
Blicken wir doch nochmal zurück in diesen Sommer. An dieser Stelle auch nochmal ruhig ganz persönlich. Wo waren Sie da im August 2015? Wie haben Sie damals Deutschland erlebt? Was haben Sie da erlebt?
2015 im August war ich im Mittelintegrationskurs. Ich habe schon mal angefangen, im Januar 2015 Deutsch zu lernen. Dann kam halt diese große Welle, lass mal sagen, von vielen Geflüchteten und diese Situation, dass viele schon mal in Bahnhöfe gewesen waren. Die Kanzlerin schon mal das gesagt hat, wir schaffen das und das hat echt viele Menschen motiviert. Und als ich schon mal in Bahnhöfe oder wo die Menschen sozusagen, die angekommen sind, wo es jetzt kein Platz in der ersten Aufnahme gewesen war, da schon mal sozusagen, jeder hat was angeboten, jeder war sozusagen, auch wenn die Züge angekommen sind, auch viele Bürgerinnen und Bürger da waren. Und auch viele Menschen sozusagen haben Menschen in ihre eigenen Häuser und freien Räume auch aufgenommen. Das vermisse ich halt momentan die jetzige Situation schon mal.
Ja, den Blick nach heute werden wir natürlich auch nochmal werfen. Und für die Hörerinnen und Hörer an der Stelle, Sie hören das, das knarzt immer wieder mal. Ich habe es am Anfang gesagt, wir sind ja alle über Leitungen verbunden, Herr Bristzy in Thüringen über Telefon, Tarek Saad aus Kiel über eine internetbasierte Leitung, und das knistert manchmal ein bisschen, aber ich glaube, ich hoffe, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer alles gut verständlich war. Ich konnte es jedenfalls gut verstehen. Wenn wir beim Rückblick sind, und Tarek Saad hat das gerade aus der Perspektive des damals seit einem Jahr in Deutschland aus Syrien Angekommenen geschildert. Herr Bristzy blickt nach Thüringen, in Ihre Stadt, Waltershausen. Sie haben eben schon angedeutet, dass Sie den Satz von Angela Merkel schon damals oder damals mit Skepsis gehört haben, dass Sie beeindruckt waren von der Wucht der Aufgaben, die da vor Ihnen lagen. Was waren das für Aufgaben, vor denen Sie standen?
Ja, das war eine große Wucht von Aufgaben, die wir bis dahin zum Thema Flüchtlingsströme nicht kannten. Mit einmal standen Leute vor der Tür, ich sag mal ganz deutlich, vor den Rathäusern, vor den Landratsämtern und wollten untergebracht werden. Die größte Herausforderung war, die Menschen ordentlich aufzunehmen, ordentlich unterzubringen, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten. Ich kann mich gut erinnern, wie fast täglich neue Zahlen auf unseren Tischen landeten. Wir hatten, ich sag mal, wöchentlich zweimal Gesprächsrunden mit Ministerpräsident und Landesregierung, um über Kosten und Geld zu reden, das aber immer ein Stückchen in den Hintergrund geraten ist. Der Ministerpräsident sagt immer, wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und müssen erstmal helfen und über das Geld reden wir später. Das hat mit sicherlich ein paar Stolpersteinen auch alles ganz gut geklappt. Ich kann mich erinnern, wir haben Turnhallen in Größenordnung für Flüchtlingsunterkünfte leer gemacht, haben über Gemeinschaftsunterkünfte geredet und so weiter. Also die Hauptaufgabe war, die Menschen menschenwürdig, ordentlich unterzubringen und, ich sag mal, auch ein Stückchen den Menschen zu sagen, ihr seid willkommen.
Ja, wenn man in die Archive schaut, dann findet man Geschichten auch aus Waltershausen. Zum Beispiel die, dass sie da eine Schule, eine Förderschule schließen mussten, Schüler woanders hin umverteilen mussten, um eine Flüchtlingsunterkunft zu schaffen. Und dann gab es auch Proteste, Protestmärsche mit von der NPD organisiert in ihrer Stadt, in Waltershausen in Thüringen. Wenn man sich die politische Stimmung heute anschaut, Landtagswahl in Thüringen im letzten Jahr 2019, 22% die AfD, im Wahlkreis Gotha 1, zu dem Waltershausen gehört, 24,2% für die AfD. Wie viel davon ist heute noch der Preis für 2015?
Also ich bin überzeugt, dass das Thema Flüchtlinge nicht unbedingt die AfD im Moment so stark machen lässt. Damals, jawohl, war sehr ungeschickt vom Landrat, die Schule hat dem Landkreis gehört, war sehr ungeschickt der Zeitpunkt gewählt worden, die Schule zu schließen. Das war auch politisch, im Nachgang muss ich das so sagen, von den politisch Handelnden, da schließe ich mich mit ein, ein Stück unklug gemacht. Aber das waren mal, ich sage jetzt mal, anderthalb bis zwei Wochen. Es hat eine Demonstration gegeben und dann keine mehr. Die Situation hat sich komplett beruhigt, nachdem wir auch versucht haben, den Menschen rüberzubringen, dass bei 13.000 Einwohnern doch wohl 200 Flüchtlinge kein Problem sein können. Und die AfD heute, dass die heute so stark ist, hat sicherlich vielerlei Gründe. Die Unzufriedenheit mit vielen Dingen, die Gesellschaft hat sich geändert. Wir sind alle ein Stückchen anders geworden, was ich ein bisschen bedauere. Und die AfD hat natürlich da immer wieder Anhaltspunkt, wo Politik keine klare, ordentliche Antwort auf irgendeine Frage hat.
Aber die Unruhe, auch die Aggression war ja damals auch im Sommer 2015 schon deutlich wahrnehmbar. Sie hat uns auch alle erschreckt, sie hat die Stimmung mitgeprägt. Wir haben jetzt viel gehört von Tarek Saad, der damals seit einem Jahr aus Syrien in Deutschland war, von Ihnen, Herr Bristzy, wie angepackt wurde, das, was mit dem Begriff Willkommenskultur umschrieben worden ist. Aber es gab eben auch diese andere Bilder. Und wenn wir heute auf den Tag genau 5 Jahre zurückschauen, 26. August 2018, da gab es dann eben noch mal ein ganz anderes Stimmungsbild. Angela Merkel besuchte damals, auf den Tag genau vor 5 Jahren, die Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Heidenau. Wütende Rufe, Merkel muss wegrufe, damals in Heidenau. Das hat aufgewühlt, das hat erschreckt. Auch das gehört mit zum Hintergrund dieses Satzes. Wir schaffen das, dieses Erlebnis der Bundeskanzlerin. Frau Christen, als Soziologin, können Sie aus der zeitlichen Distanz, die wir jetzt haben, beschreiben, was wir da erlebt haben, was das Land damals in diesem Ausschnitt geprägt hat.
Wir blicken ja heute darauf, was jetzt seitdem passiert ist. Und aus dem damaligen Blickwinkel auch ist es ja nicht so, als hätten wir nicht bestimmte Erwartungen äußern können, was die erste Zeit praktisch mit sich bringt. Also einerseits von früheren Episoden der Fluchtmigration und andererseits natürlich auch von anderen Gruppen von Zuwanderern, die aus anderen Motiven in die Bundesrepublik reisen. Das heißt also, man ist eigentlich nicht so völlig unvorbereitet darauf gestoßen. Und das Ungewöhnliche war vielleicht, dass es relativ viele Menschen zu einem Zeitpunkt waren und es war eine extrem sichtbare Art der Migration. Aber gleichzeitig gab es ja auch große Gruppen, die gekommen sind, die überhaupt unsichtbar waren und die wir gar nicht so wahrnehmen. Das heißt, es hatte eine große Sichtbarkeit und es hat die Stimmung, glaube ich, dann dadurch ganz stark geprägt. Und gleichzeitig gab es natürlich ganz viele Bereiche, wo da alles, würde ich sagen, ganz analog gelaufen ist, wie wir das für andere Gruppen von Neuzuwanderern kennen. Also die ersten Schritte über den Spracherwerb, über Anerkennung des rechtlichen Status, Bildungsinvestitionen und vieles mehr.
Das, was wir da jetzt geschildert haben oder was ich da skizziert habe, ist ja im Grunde eine Doppelgesichtigkeit Deutschlands. Also einerseits die Willkommenskultur, andererseits diese Unruhe, diese Aggression, die Ausbrüche von rassistischen Stimmungen, die wir da gesehen haben. Herr Watzke, das hat ja auch Bayern sehr stark geprägt. Es gab da eben einerseits die Bilder, die wir aus Orten wie Heidenau gesehen haben, dann die Willkommenskultur am Münchner Hauptbahnhof, Helferkreise in bayerischen Gemeinden, die zum großen Teil noch bis heute aktiv sind. Was ist von diesen beiden Stimmungslagen aus Ihrer Sicht heute noch spürbar und geblieben?
Ich habe tatsächlich den Eindruck, und das ist vielleicht auch ein bisschen geprägt durch meine persönliche Erfahrung, aber das Thema Flüchtlinge ist nicht mehr das oder auch nicht mal mehr ein entscheidendes, ein großes Thema in Bayern, weil vieles gut oder relativ gut läuft. Ich habe mal drei Punkte aufgeschrieben, die dafür sorgen, dass Flüchtlinge in Bayern aktuell jedenfalls nicht als Problem, sondern ich habe eher den Eindruck sogar als Chance gesehen werden. Einmal, ich habe schon erwähnt, viele sind in Arbeit und das merkt man nicht nur an Zahlen, sondern das merkt man auch im täglichen Leben. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich hier unten vor dem Studio in die kleine Bäckerei oder in den Backshop, die Filiale gehe, neben dem Supermarkt, dann begrüßt mich dort Adil, ein syrischer Flüchtling, mit dem habe ich mich mal ein bisschen unterhalten. Der kam 2015 über den Münchner Hauptbahnhof an. Ich habe ihn damals als Reporter nicht gesehen, aber jetzt kenne ich ihn und der ist mittlerweile so der Mr. Backshop da unten. Der hat wahrscheinlich hat mit ziemlicher Sicherheit eine bessere Ausbildung in Syrien gehabt, musste viele Schritte zurückmachen, aber er hat da jetzt eine feste Stelle. Er ist regelmäßig dort. Wenn ich da was einkaufe, sehe ich ihn. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, es gab kaum Anschläge oder wenig Anschläge oder Ausschreitungen, zumindest in Bayern. Das hat auch dazu geführt, dass es keine so große Problemlage gab. Und drittens hat sich das politisch tatsächlich geändert, wenn man mal überlegt. Vor 5 Jahren war die CSU wirklich noch ganz anders drauf unter Horst Seehofer. Viele haben auch geglaubt, dass auch ein Markus Söder diesen Kurs weiterfahren würde. Das ist gar nicht der Fall.
Hat ihn ja auch eine Zeit lang weitergeführt.
Hat er. Und er hat, glaube ich, er ist ja lernfähig. Also er hat gemerkt, dass er auf Dauer damit nicht weiterkommt. Ich will ihm gar keinen Zynismus unterstellen, aber Politiker sind lernfähig. Und Markus Söder war lernfähig. Er hat dann gemerkt, dass der Kurs, den er jetzt fährt, seine Stammwählerschaft nicht oder nur unwesentlich vergrätzt, dass er aber neue Wählerschichten tatsächlich an die CSU binden kann. Das gelingt ihm bis jetzt in den Umfragen. Jetzt kommt noch Corona dazu. Also er hat hervorragende Umfragewerte. Die AfD in Bayern ist momentan jedenfalls eine geringe Kraft. Also, da hat sich in Bayern tatsächlich stimmungsmäßig was gedreht. Und das hat eben damit zu tun, dass vieles gut gelaufen ist, dass die Kommunen hervorragende Arbeit geleistet haben, dass die Helferkreise, die oft frustriert sind, weil in Bayern auch nicht alles rund läuft und weil es in Bayern oft passiert, dass Geflüchtete, die eine Ausbildung machen oder machen könnten, dann doch nicht machen dürfen, weil sie abgeschoben werden sollen. Das sind alles Probleme, aber insgesamt läuft vieles gut und das spürt man in Bayern und das hat die Stimmung in den letzten 3-4 Jahren wirklich gedreht.
Herr Bristi, ist das, was Michael Watzke da gerade aus Bayern geschildert hat, aus Ihrer Perspektive, aus der östlicheren Perspektive in Thüringen, Teil einer Ost-West-Spaltung in Deutschland?
Ich glaube mal schon, dass das ein Stückchen zu einer Spaltung geführt hat. Da bin ich überzeugt, dass es Unterschiede zwischen Ost und West auch in der Frage der Flüchtlinge gibt. Die Ursachen sind sicherlich vielfältig, auch weil viele, die hier im Osten, in Thüringen, in Sachsen, wo auch immer geboren worden sind, mit der Thematik Flüchtlinge nie in ihrem Leben konfrontiert wurden, die sich damit nie auseinandersetzen mussten, weil die damalige DDR ja ein Stückchen abgeschirmt war. Sicherlich trägt das ein Stück mit dazu bei und da sollen auch Wissenschaftler sich da jetzt Gedanken machen, warum, wieso, weshalb. Und ich kann natürlich bestätigen, dass stimmungsmäßig nicht alle gejubelt haben, nicht alle gesagt haben, wir machen damit. Und so wie Sie vorhin angesprochen haben, dass auch in der kleinen Stadt Waltershausen es eine Demonstration gab gegen Flüchtlinge und so weiter, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Menschen, die nach wie vor mit dieser Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sind und die nach wie vor auch ihre besonderen Sprüche loslassen. Aber ich kann bestätigen, was die anderen in der Runde gesagt haben, dass es doch wesentlich ruhiger geworden ist, dass wir noch nicht alles geschafft haben, was Frau Merkel vielleicht damals gemeint hat, aber wir auf einem wirklich guten Weg sind, auch im Osten auf einem guten Weg sind und dass im Moment, ich sage mal, Thema Nummer eins Corona und nichts anderes ist.
Die Deutschlandfunk-Diskussion an diesem Mittwoch. 5 Jahre nach Angela Merkels Satz, wir schaffen das, und ich habe es eben erwähnt, auf den Tag genau, 5 Jahre nach dem berühmt-berüchtigten Besuch Angela Merkels in der Flüchtlingsunterkunft Heidenau mit den wütenden Protesten, die wir dort erlebt und eben auch akustisch nochmal gehört haben. Wissenschaftliche Perspektiven sind angesprochen worden und ich habe es am Anfang erwähnt, Cornelia Christen, die Soziologin in unserer Runde, Soziologin an der Uni Bamberg, gehört zu dem Autorinnen-Team einer Reihe von Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die von ihrer Kollegin Katharina Spieß, Frau Christen, ähnlich zusammengefasst worden ist, mit ähnlichen Worten, wie sie Herr Bristi jetzt auch verwendet hat, nämlich die Studien zeigen, dass in vielen Bereichen die Integration von Geflüchteten bereits gelungen ist, gleichzeitig bleibt noch viel zu tun. Erklären Sie uns doch nochmal genauer, welchen Maßstab für Integration haben Sie da eigentlich angelegt und welche Erfolge, aber auch welche offenen Stellen haben Sie da entdeckt?
Ja, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir sehen, dass Integration in unterschiedlichen Bereichen verläuft. Also ich denke, einer der ersten Schritte, Erwerb der Deutschkenntnisse, Herr Saad hat es ja auch am Anfang schon selber erwähnt, also der Zugang zu Integration und Sprachkursen, der einfach Kern davon ist, dass man in Kontakt kommt mit der neuen Sprache. Und hier ist, glaube ich, das ist einer der Bereiche, wo man wirklich einen dicken Stempel, wir schaffen das oder wir haben das geschafft, drauf machen kann, weil einfach ein großer Anteil der Geflüchteten an Integrationskursen teilgenommen hat, die erfolgreich abgeschlossen hat, deutlich mehr als in anderen Zuwanderergruppen und wo man einfach sehen kann, dass das in sehr kurzer Zeit hier zu einem Spracherwerb gekommen ist. Also das wäre, würde ich, ein Bereich, wo man wirklich herausgreifen kann als was ganz Positives. Zweiter Bereich,
Ja, setzen Sie das fort. Aber meine Frage, die mir jetzt auf der Zunge lag, war natürlich, also das ist die positive Seite, die wir auch von anderen hören. Bundesanstalt für Arbeit, die sagt, fast die Hälfte der 1,8 Millionen Schutzsuchenden in Deutschland ist in Arbeit. Aber die Frage ist natürlich, was ist mit der anderen Hälfte?
Na, es gibt ja Leute, die sind ja auch in Bildung. Also man muss ja auch sehen, dass das eine sehr junge Population ist, die gekommen ist, wo relativ viele auch nochmal in Bildung investiert haben und sich auch gegenwärtig noch im Bildungsbereich befinden. Das ist natürlich ein Anteil. Und es gibt natürlich auch einen bedeutsamen Anteil, der nicht in Arbeit ist, also auch arbeitslos ist. Und es gibt natürlich noch eine bestimmte Gruppe, die sich um die Kinder kümmert zu Hause und also aufgrund der Familiensituation auch nicht arbeitssuchend ist. Es gibt natürlich schon alle Facetten. Aber wenn man jetzt auf den Arbeitsmarkt blickt, muss man auch da sagen, wenn man einfach mit den Daten im Zeitverlauf schaut, was passiert ist, ist der Anteil derjenigen, die erwerbstätig sind, kontinuierlich gestiegen. Und es ist so, dass dieser Zeitraum, in dem das geschehen ist, ein paar Monate schneller war als bei früheren Episoden der Fluchtmigration. Das heißt, es würde einen jetzt alles erstmal auch relativ positiv stimmen. Aber natürlich ist es so, dass es nicht jedem oder nicht jeder gelungen ist an der Stelle.
Darf ich da ganz kurz eingehen?
Ja, Michael,
ich finde es spannend, weil Sie gerade gesagt haben, diejenigen, die noch nicht in Arbeit sind, wer ist das? Und Sie haben diejenigen erwähnt, die für die Kindererziehung oder die, das sind ja vor allem Frauen, die dann nicht berufstätig sind. Ich habe in meinen Gesprächen hier mit Wirtschaftsfachleuten in Bayern, auch mit der Politik gehört, dass das tatsächlich noch als großes Problem angesehen wird. Ich kenne Beispiele, Fahima Hamidzada, eine Lehrerin aus Afghanistan, die von einer Agentur Social Bee heißt, heißt die, vermittelt wurde und jetzt in einer Spedition arbeitet. Aber es gibt zu wenig dieser Beispiele. Viele Frauen arbeiten nicht und das hat oft auch damit zu tun, dass sie nicht arbeiten dürfen oder arbeiten sollen aus ihrem familiären Kontext heraus. Viele freiwillige Helfer versuchen, das zu ändern, aber das ist ein dickes Brett, an dem man da bohrt. Und da habe ich von vielen Fachleuten gehört, dass da noch mehr passieren muss.
Ich würde an der Stelle Tarek Saad auch nochmal gerne ansprechen. Das ist evident, wir haben es gesagt, Herr Saad, Sie sind da sozusagen ein Musterbeispiel in vielerlei Hinsicht. Ihnen ist viel gelungen in jeder Hinsicht. Aber wo würden Sie sagen, sehen Sie auch die Probleme, wenn wir über Integration in den Bereichen Bildung insbesondere sprechen und Arbeitsmarkt, die Sie ja auch beobachten in einer, wenn man das so sagen kann, Community wahrscheinlich?
Also ich kann halt vieles aus persönlicher Erfahrung schon mal sagen. Am Anfang war das so für mich, also es ist halt für die persönliche Erfahrung erstmal, dass man irgendwie als Geflüchteter, dass man sagen, wird irgendwann angesehen als Mensch, der irgendwie sofort in die Ausbildung kommt, gar nicht Studium. Also das war sozusagen ein vorgesehenes Ziel, wo viele Menschen eigentlich Richtung Ausbildung gehen sollen. Und das Studium war eigentlich gar nicht so machbar für viele junge Menschen, die eigentlich studieren wollen. Dann mussten sie halt sozusagen entweder das selbst finanzieren durch das nicht so viel Geld, was sie bekommen, oder irgendwie eine Chance suchen, von einer Stiftung diese Sprachkurse zu finanzieren, damit man in die Bildung überhaupt kommt. Viele sozusagen junge Menschen, die in die Bildung gehen wollen, sind halt mit dem Zertifikate anzukennen in Probleme. Also viele Zertifikate sind entweder, die originale Teile sind entweder verloren oder irgendwann durch die Flucht irgendwie nicht mehr da sind. Das ist auch ein Problem, wo viele Menschen, die in der Ausbildung schiebt. Das ist halt ein berechtigtes Problem, lass mal sagen. Die Situation hat sich ganz viel geändert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass viele Menschen hier können die Sprache nicht so schnell lernen. Und das ist halt was die Behörden hier oder die Menschen hier von den Menschen, die geflüchtet sind, erwartet am meisten. Sie müssen halt die Sprache ganz viel lernen, ganz schnell lernen, 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 lernen. Ja, aber muss man auch klar sagen, die 40- und 50-Jährige und 60-Jährige lernt nicht wie die 20-Jährige. Und dafür braucht man viel Geduld, viele Projekte, individuelle Projekte auf jeden Fall. Und für die 20-Jährige, die eigentlich studieren wollen oder auch eine Ausbildung machen oder so weiter, muss halt bestimmte Integrationskurse stattfinden. Also es kann nicht sein, dass ein 20-Jähriger mit einem 60-Jährigen in einem Kurs sitzt und B1 auf ein Jahr gelernt wird. Das kann die 20-Jährige ganz schnell irgendwie, das kannst du lernen. Und für die 60-Jährige muss man sozusagen ein klares Ziel setzen, wenn er wirklich diese 60-Jährige, die B1 schafft, das reicht wirklich, irgendwie über das mindestens sozusagen das Leben hier in Deutschland zu Verständnis zu bekommen. Das sind Sachen, die man sozusagen für die Integration eigentlich sehr schwierig sind. Man muss auch noch ein neues Perspektiv nochmal dazu bringen, dass sozusagen Integration auch heißt, auch sozusagen ehrenamtliches Engagement, dass es halt vor den Gesetzgeber gar nicht sichtbar ist. Also es gibt Menschen, die viele während der Integrationskurse und so weiter oder vielleicht danach sich ehrenamtlich engagieren und so weiter. Aber die Behörden wollen, dass die Menschen schnell Geld verdienen, dass es auch in Ordnung ist. Aber man muss sich erstmal orientieren. Und da ist es halt, die rechtlich ehrenamtliches Engagement sehr wichtig ist, was es eigentlich momentan auch für den Aufenthaltsrecht und so weiter nicht anerkannt ist.
Es geht ja in der Diskussion, die wir seit 2015 führen, immer wieder darum, ob wir 2015 blauäugig waren, ob wir Probleme angemessen wahrgenommen haben, auch was Integrationschancen angeht. Und das waren dann die Probleme von Spracherwerb, Menschen in die Erwerbstätigkeit bringen. Aber höre ich jetzt richtig bei Ihnen raus, dass es jedenfalls auch eine Tendenz gab, vielleicht etwas zu unterschätzen, nämlich, dass Sie gar nicht so ein Einzelfall sind, sondern dass eben viele von den jungen Menschen, von den jungen Männern, die gekommen sind, dass das Leute mit hoher Bildung waren, mit akademischen Bildung, die so wie Sie in Syrien sich in einer Demokratiebewegung ja auch engagiert haben. Sie selber haben als Journalist in Syrien, als regimekritischer Journalist gearbeitet. Also Sie waren ein, sage ich das richtig, ein demokratischer Revolutionär in Syrien.
Ja, kann man eigentlich klar sagen. Also viele Menschen haben sozusagen das gleiche Niveau, was ich hatte. Ich hatte nicht so ein hohes Niveau, dass man sagt, ich hatte mein Abitur, als ich angekommen bin. Das kommt halt sozusagen aus der Erziehung und so weiter. Habe ich Ihre Frage richtig verstanden, wenn ich fragen darf?
Ja, meine Frage war, ob da in der Wahrnehmung auch etwas unterschätzt wurde, auch ein Potenzial unterschätzt worden ist, dass ich mit Begriffen wie, Sie haben ja auch angesprochen, ehrenamtliches Engagement, demokratisches Engagement auch verbinden lässt.
Das wurde am Anfang eigentlich vielleicht durch die 2015 ganz viele Menschen auf einmal gar nicht vielleicht gesehen. Aber jetzt sind wir 5 Jahre danach und wir reden nochmal über das, genau das gleiche, die gleiche Probleme, die 2015 betreffen. Ich glaube, diese Probleme sind noch nicht angesprochen so richtig. Oder wenn sie angesprochen, dann brauchen sie halt Jahre. Und wenn sie angesprochen sind, dann sind die halt einfach zu spät. Deswegen finde ich halt vielleicht, dass die Politik oder diese Bewegung innerhalb der Politik im Bereich Migration oder Integration am meisten sehr langsam ist und wenn es halt im Bereich Abschiebung sehr schnell ist, wo es eigentlich das Gegenteil stattfinden soll, weil wir, die Menschen, die wir haben, sind eher Menschen, die mehr eigentlich zu integrieren sind, als Menschen, die wir abschieben.
Ich würde die Frage nochmal an Herrn Bristi auch weitergeben, kommunalpolitische Perspektive. Wie erleben Sie das auf Ihrer Ebene? Nehmen Sie das auch wahr, dass Menschen, die wir 2015 als Flüchtlinge wahrgenommen haben, heute, so wie Tarek Saad in der SPD, zu politischen Akteuren werden? Und was kann man tun auf kommunaler Ebene, etwa in Parteien, um Menschen, die damals gekommen sind, zu aktiven, gestaltenden Mitbürgern zu ermuntern, dies zu werden?
Ich denke schon, dass 2015 das ein Stückchen unterschätzt worden ist, welches Potenzial wir auch an Flüchtlingen haben. Ich denke, die Bilder, die wir gesehen haben und die Diskussionen auf der Straße waren ja meistens etwas anders geprägt. So nach der Maßgabe, wir brauchen die alle nicht und die wollen ja alle gar nicht und so weiter. Diese Diskussion kenne ich sehr gut. Die gibt es teilweise auch heute noch. Nicht ganz so ausgeprägt, aber sie gibt es noch, dass man häufig diskutiert darüber, sind ja alles viel zu viele junge Männer und die wollen ja alle nur Party machen und so weiter und so fort. Also die Diskussion hört man in einer kleinen Stadt auf der Straße doch öfters, auch in einer größeren Stadt, aber da verläuft sich das mit Sicherheit. Und ansonsten Integration, wie gesagt, das ist ja ein Prozess und man muss die Leute mitnehmen. Nun habe ich in meiner Stadt, ich kann Ihnen die genaue Zahl im Moment gar nicht sagen, aber ich denke mal in den Unterkünften so um die 150, 180 Menschen, die teilweise bekannt im Stadtbild sind, die aber noch nicht so richtig rauskommen, um an irgendeiner Stelle mitzumachen. Natürlich kann man die Menschen an die Hand nehmen und kann sagen, kommt, macht mit, aber das ist schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schwer. Da ist überall noch so ein Stückchen Beklemmung, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Aber im Stadtbild sind diese Menschen bekannt und der Ansatzpunkt ist Schule und auch der Verein. Im Verein und im Sportverein ist es zwar langsam angelaufen, aber es läuft an, dass die Sportvereine sich die Kinder und die Jugendlichen holen, die mit uns Sport machen. Und in der Schule klappt das wesentlich besser, als man angenommen hat.
Vielleicht kann uns da die Soziologin auch nochmal weiterhelfen. Wir sprechen jetzt hier über Wahrnehmungen, über Bilder von Menschen, die da kommen. Und diese Wahrnehmungen haben sich gewandelt. Das ist ja so ein landläufiges, auch im Rückblick immer häufig wiederholte Erzählung. Im Sommer 2015 sieht man die Chancen, sagt, da kommen Menschen, die integrieren wir in den Arbeitsmarkt. Wir schaffen das. Und dann lässt sich ja datieren, wann diese Stimmung kippt. Da ist diese Kölner Silvesternacht und auf einmal entsteht ein ganz anderes Bild. Das Bild des gewaltbereiten, sexualisierten, in aggressiven Horden auftretenden jungen Mannes, der eine Bedrohung ist. Was ist da passiert? Fanden da Korrekturen eines blauäugigen Zerrbildes statt? Gab es da einen Realitätsschock? Oder haben wir da auch die Entstehung von ganz neuen Zerrbildern erlebt, Frau Christen?
Also ich denke, da gab es vielfältige Wege von Personen, die irgendwelche Entwicklungen durchlaufen sind. Aber wenn man versucht, das mal so ein bisschen zusammenfassend darzustellen und vielleicht auch bezugnehmend auf den Bericht, den wir veröffentlicht haben. Da sind ja Teile enthalten, wo sich der Blick auf die Mehrheitsbevölkerung richtet im Zeitverlauf und Teile sind enthalten, wo sich der Blick auf die Sorgen der Geflüchteten richtet. Und wenn man jetzt zuerst die Mehrheitsbevölkerung anschaut im Zeitverlauf, da wurden die gefragt, wie groß denn die Sorgen sind, die sie sich machen aufgrund der Zuwanderung. Und man sieht dann wirklich parallel verlaufend mehr oder weniger zu dem Peak in 2015, wo die große Zahl an Geflüchteten gekommen sind, dass die Sorgen zunehmen und mit 2016 gehen die aber wieder runter. Das heißt, man hat schon auch so einen Verlauf, also im Aggregat natürlich, es gibt ja immer Ausreißer, aber insgesamt hat man so einen Verlauf von einer Zunahme und dann aber auch wieder eine Abnahme in der Mehrheitsbevölkerung. Und auf der anderen Seite bei den Geflüchteten ist auch sehr interessant, dass die Sorge vor Fremdenfeindlichkeit, also dass einem vielleicht was passieren könnte, dass die zugenommen hat, aber erst ab 2016. So, also da hat man eine leichte Zunahme, davor war das nicht zu sehen. Und das ist aber trotzdem gleichzeitig auch interessant, wenn man sich dann noch anschaut, was die Geflüchteten für Angaben dazu machen, ob sie diskriminiert werden oder ob sie das wahrnehmen. Sie werden diskriminiert aufgrund ihrer Herkunft. Und da hat man recht geringe Werte nach wie vor, trotz einer zunehmenden Angst vor Fremdenfeindlichkeit, geringe Werte bei, ich werde individuell diskriminiert, da sagen 60% nie aufgrund meiner Herkunft. Und das heißt also sowas, gerade dieser Bereich der Sorgen, der emotionalen Zustände, das ist vielleicht auch was, was stärkeren Schwankungen unterworfen ist, die natürlich auch immer was mit den Randbedingungen gerade zu tun haben, was gerade sonst noch in der Gesellschaft so passiert.
Ich weiß nicht, was Sie mit Randbedingungen jetzt meinen, aber da gibt es ja dann diese Ereignisse, die sehr stark wahrgenommen werden. Ich habe die Kölner Silvesternacht angesprochen. Ja. Dann gibt es Anschlag hier auf dem Breitscheidplatz, auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Letzte Woche in Berlin eine Amokfahrt auf der Stadtautobahn hier von jemandem, der als Flüchtling, als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist. Das prägt die Wahrnehmung und steht in einem Gegensatz zu den Kriminalstatistiken, die ein anderes Bild zeichnen. Wie geht man um? Kann man da sagen, das sind rein emotionale Zustände? Muss man sagen, der politische Satz, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen? Und wie kommt man da zu einem angemessen, differenzierten Bild?
Also die Sorgen muss man wohl immer ernst nehmen. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Politik, die Sorgen ernst zu nehmen. Aber ich denke, aus meiner Perspektive sollte man wirklich immer genau drauf schauen, was passiert in dem Moment und ob das tatsächlich zu einer richtigen Stimmungsänderung führt. Meistens können wir, wenn wir in sehr kurzen Abständen solche Stimmungsbilder haben in den Daten, dann können wir auch kurze Ausschläge feststellen. Fast immer kommt es danach wieder zu einem abflauenden Verlauf. Das heißt, es ist nicht in der Regel, was praktisch permanent salient in den Köpfen vorhanden ist, sondern das meinte ich auch mit den Randbedingungen, was wirklich von der Situation geprägt ist, sich dann aber auch wieder ändern kann.
Weil das in diesen 5 Jahren, die wir jetzt im Blick haben, immer wieder so ein wichtiges und aufwühlendes Thema war, will ich die Frage nochmal ganz zugespitzt an die zwei oder an die Beobachter aus der regionalen, kommunalen Perspektive stellen, Herr Watzke. Die simple Frage, ist Bayern seit 2015 unsicherer geworden? Kann man die mit Ja oder Nein beantworten?
Ja, ich glaube, das kann man. Und da muss man sagen, Bayern ist tatsächlich nicht unsicherer geworden. Bayern hat, was die Straftaten angeht, in diesem Jahr eine Kriminalstatistik veröffentlicht. Und da sind die Straftaten auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren. Da kann man nicht sagen, dass Bayern unsicherer geworden ist. Gleichzeitig finde ich es falsch, die Probleme, die man auch in einer Kriminalstatistik, manchmal muss man genau hinschauen, auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber diese Probleme zu verschweigen. Und die gibt es. Denn es ist tatsächlich so, dass beispielsweise die Sexualstraftaten oder Sexualdelikte gestiegen sind. Das steigt nicht in jedem Jahr gleich. Es gibt auch da unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise, dass dann heute Dinge als Sexualdelikte gelten, die vor ein paar Jahren noch nicht als solche galten, weil da das Strafrecht geändert wurde. Das spielt auch mit rein, aber die Zahl ist gestiegen. Und ja, der Anteil von Zuwanderern, auch der Anteil von Geflüchteten an der Zahl der Sexualstraftaten ist in Bayern hoch. Und das ist ein Problem, das die Politik, glaube ich, nicht verschweigen darf. Das darf man auch nicht radikalen Parteien überlassen. Auch in Bayern ist das noch nicht gelöst. Eine Antwort ist, dass in Bayern konsequenter abgeschoben wird, dass also Straftäter, auch Sexualstraftäter, dass tatsächlich viel unternommen wird, um diese Straftäter abzuschieben. Sowohl was die Tatsache angeht, dass man mit den Ländern verhandelt, in die man diese Straftäter zurück abschieben will, als auch was die Unterstützung der Behörden angeht, um dafür zu sorgen, dass man abschieben kann. Also das wird in Bayern tatsächlich ernst genommen. Die bayerische Staatsregierung will der Bevölkerung auch das Bild vermitteln, dass sie willens und fähig sei, solche Abschiebungen durchzuführen. Und das ist ein Problem. Aber nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, dass sich die Sicherheitslage in Bayern in den letzten 5 Jahren verschlechtert habe und dann auch noch zusätzlich durch die Flüchtlinge, das ist definitiv nicht so. Das ist in den Statistiken nicht nachweisbar und das merken die Menschen, glaube ich, auch an ihrem täglichen Umgang, dass das nicht der Fall ist.
Herr Prizzi, Bürgermeister von Waltershausen in Thüringen und CDU-Politiker. Ihre Partei schreibt sich dieses Thema, über das wir jetzt am Ende der Diskussion reden, Sicherheit immer ganz groß auf die Fahnen. Ihre Partei bereitet sich auch in Thüringen auf ein Bundestagswahljahr vor. Welche Rolle wird das Thema da spielen? Und wenn Sie gefragt werden oder Frage, werden Sie gefragt werden? Wie ist das mit der Sicherheit? Ist das besser oder schlechter geworden seit dem Sommer 2015? Was antworten Sie?
Also die Sicherheit spielt auch für die Thüringer CDU eine ganz große Rolle, schon seit Jahren eine große Rolle. Ich denke, das wird auch in dem Wahlkampf so sein. Und ansonsten kann ich mich zu dem, was eben gesagt worden ist, ein Stückchen anschließen. Die Sicherheit in Thüringen ist nicht schlechter geworden, aber die Wahrnehmung der Menschen, dass es schlechter ist, die Wahrnehmung, dass ich mich nicht mehr sicher fühle und die Diskussion darüber auch von, ich sag mal, solchen Parteien wie die AfD, bringt natürlich ein Stückchen Angst in die Bevölkerung. Gleichwohl, und auch das wird heiß diskutiert, das Thema, wie gehen wir damit um, wie geht Politik damit um und wie offen und ehrlich werden diese Straftaten auch dargestellt. Zum Thema Abschiebung kann ich an der Stelle nur sagen, stehen sich die Behörden, ich glaube manchmal selber, ein Stückchen im Weg. Ich denke, hier sollte man einen Prozess beginnen, der die ganze Problematik etwas übersichtlicher, klar strukturierter und schneller macht. Weil das Thema Abschiebung ist immer so ein Thema, wenn ich mit dem Justizminister spreche, dann sagt er mir ganz deutlich, ja, wir würden ja aber, und dann zählt er mir 100 Probleme oder Gründe auf, warum das alles nicht so schnell geht. Und das verstehen die Menschen nicht. Wenn es einen Abschiebegrund gibt und wenn es dazu kommt, dann muss das auch schnell vollzogen werden. Das bedeutet Vertrauen in Politik, weil die Menschen auch in Thüringen glauben einfach nicht daran, dass das ernst genommen wird. Und das führt dann natürlich zu einer Kettenreaktion und zu Wahrnehmungsproblemen. Und man sollte, wie gesagt, um Gottes Willen auch jetzt nicht so tun, als ob das alles schlimmer geworden ist. Das ist es nicht. Wenn ich die Zeitung aufschlage und Straftaten lese, ob große oder kleine, dann handelt es sich auch um viele deutsche Menschen, die Straftaten begehen. Aber wie gesagt, die Wahrnehmung ist eine andere und wie man das politisch interpretiert.
Letzte Frage in dieser Diskussion im Deutschlandfunk an Tarek Saad. Wenn Sie diese Stichworte jetzt hören, Abschiebung, Sicherheitsdiskussion, Straftaten von Geflüchteten, wie hören Sie die? Hören Sie die als Syrer, der 2014 nach Deutschland gekommen ist, als deutsche Diskussion oder hören Sie die schon ganz als junger SPD-Politiker, der sich für seine Partei auf den kommenden Bundestagswahlkampf vorbereitet?
Wenn es um das Thema Gesellschaft geht, dann bin ich halt Tarek, der Teil dieser Gesellschaft ist und nicht nur Teil der SPD ist. Wenn es halt das Thema Abschiebung und so weiter, das ist halt ein sehr großes Thema, was eigentlich in dem Asylverfahren sehr umstellen soll und sehr sozusagen noch anpassen soll, um das Thema wirklich rechtlich sozusagen anpassen zu müssen. Das sind offene Fragen, die wirklich die Politik schon mal antworten soll und klare Linie schon mal geben soll. Allerdings muss man so sagen, wir sind in Deutschland und nicht woanders. Wir müssen sozusagen diese klare Linien auf die deutsche Verhältnisse schon mal auch umstellen. Wenn ich halt das Thema Abschiebung gerade höre, als Tarek, der 2015 angekommen ist und Geflüchteter ist und gerade sozusagen eben in Deutschland wohnt, dann kommt zu meinen Gedanken die Ankerzentren, da wo meine Freiheit weggenommen ist, weil ich abgeschoben werden soll. Und das ist keine Straftat, dass ich nach Deutschland kam und da Asyl beantragt. Das ist halt sozusagen kein gerechtes Thema, ehrlich gesagt. Wir müssen halt klar sagen, die Menschen, die hier nicht sein dürfen, müssen halt gehen, leider. Ich kenne das Schmerzen, aber es hat leider so momentan. Und allerdings müssen wir das nach den deutschen Verhältnissen auch sagen, nach den europäischen Verhältnissen. Man also, muss aber auf jeden Fall noch erstmal ein Mensch sein.
Dann sind wir gespannt, wo wir uns, wo wir Sie wiederhören. Wir sind in Deutschland, sagt Tarek Saad, der 2014 nach Deutschland gekommen ist aus Syrien. Am Ende dieser Diskussion im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Hoffe, es war trotz der technischen Hürden, die wir zu meistern hatten in diesen Zeiten, gut verständlich für alle. Danke Ihnen, dass Sie sich zugeschaltet haben und danke unseren Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Was haben wir geschafft? Flüchtlingspolitik in Deutschland. Es diskutierten Michael Bristzy, Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, Cornelia Christen, Soziologin an der Universität Bamberg, Tarek Saad, SPD Schleswig-Holstein, sowie Michael Watzke, Deutschlandfunk, Landeskorrespondent München. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen.